Wir wollen Frauenraum in Frauenhand.
Dann ist lange Zeit irgendwie Queerness und Architektur immer nur als fast so ein Dekorations-Inneneinrichtungsphänomen wahrgenommen worden.
Ich glaube, dass sich dieses klassische Familienmodell Vater, Mutter, Kind schon seit langem total im Wandel befindet.
Von Zürich bis Berlin. Alternativen Wohnformen und queerer Architektur auf der Spur. Ein Beitrag von David Straub.
Wir haben so die Vorstellung, dass da ganz viel möglich ist unter den Frauen in dieser Gemeinschaft und dann aber auch für alle die Möglichkeit besteht, unten die Räume im Erdgeschoss eben auch zu nutzen, also für eigene Sachen, die die Frauen machen wollen. Also dass das so ein ganz lebendiges Begegnungszentrum wird.
Jutta Brambach ist die Geschäftsführerin vom RUT Wohnprojekt in Berlin. RUT steht für Rat und Tat und ist ein Verein von und für lesbische Frauen in der Hauptstadt. Jutta Brambach ist mir per Video zugeschaltet. Hinter ihr hängt ein Plan, auf dem ein noch nicht gebautes Haus zu sehen ist. Das RUT Wohnprojekt.
Also das wird jetzt ein 7-stöckiges Haus. Ja, und zwar mitten in Berlin, in der Berolinerstraße. Das ist fast am Alex, also in Sichtweite zum Alexanderplatz, also wirklich zentraler geht nicht mehr. Und wird vom Baustil her ganz ähnlich sein wie die Gebäude in dem ganzen Areal, die ungefähr in den 60er Jahren entstanden sind.
7 Stockwerke mit insgesamt 70 Wohnungen, in denen in wenigen Jahren ausschließlich lesbische Frauen barrierefrei wohnen werden. Neben einem offenen Kiezcafé und Veranstaltungsräumen wird es im ersten Stock eine Pflegewohngemeinschaft geben. Für Ältere und Menschen mit Behinderungen. Außerdem hält Stockwerk 2 Wohnungen für Rollstuhlfahrerinnen bereit. Der Rest ist dann für Frauen unterschiedlichen Alters und Hintergründen geplant.
Das ist auch die Idee dabei. Ne? Also, dass die Wohnung ist zwar die Wohnung, jeder hat ihre eigene Wohnung so, außer diese größeren dann. Aber das gemeinsame Leben und Wirtschaften, das kann dann auch miteinander stattfinden.
Die ersten Ideen für das RUT-Haus stammen aus dem Jahr 2007, sagt Jutta Brambach. Danach folgte unglaublich viel Lobbyarbeit und ein langer Kampf, um vom Land oder der Stadt ein Grundstück zu bekommen. Weil die meisten Frauen sich den Eigenanteil für eine Genossenschaft nicht leisten konnten, hat der RUT als Verein irgendwann die Trägerschaft übernommen und mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft WBG in Berlin einen Bauherrn gefunden. Der Deal? Ein Mietvertrag mit der lesbischen Initiative für 25 Jahre. Dann muss neu verhandelt werden. Jutta Brambach ist froh über die Kooperation, aber...
Unser Wunsch war eigentlich, etwas ins Leben zu rufen, was dann auch tatsächlich so in Frauen- oder queerer Hand bleibt und daraus sich auch was weiterentwickeln kann. Und das ist uns nicht gelungen. Ich sage immer, es ist im Grunde ein Lehrstück in struktureller Diskriminierung, dieser ganze Weg zu dem Wohnprojekt, weil wir wirklich vor Schwierigkeiten gestanden haben, die meiner Meinung nach ganz stark strukturell bedingt sind. Das fängt damit an, dass wir als Lesbenprojekt mit besonders wenig Geld ausgestattet sind. Dann ist es für uns wirklich schwierig gewesen, finanzielle Mittel zusammenzubekommen. Es wird Frauen weniger zugetraut, so ein großes Projekt zu machen, praktisch aus dem, also so aus von so einem kleinen Träger heraus.
Queere Menschen erleben natürlich mehr als andere, obwohl wir alle da eine gewisse Krise haben. Die Frage, wo gehören wir eigentlich hin?
Das ist Jörg Himmelreich. Er sitzt mir in Zürich gegenüber vor der Webcam. Für die kleine, aber feine Schweizer Architekturzeitschrift Architese war er bis vor kurzem Chefredakteur.
Wir stehen natürlich durch diese Erfahrung, dass man eine abweichende Sexualität hat, bei vielen Dingen wie so daneben und ist nicht Teil davon. Und auch das ist, glaube ich, da sind aber die Bedürfnislagen auch ganz unterschiedlich. Manche queeren Menschen, die finden ihren Raum, die haben verschiedene Orte, wo sie sich hingehörig fühlen. Es gibt aber auch queere Menschen, die haben das wenig bis gar nicht. Und ich glaube, genau für die kann es interessant sein, dass die wie einen Ort haben, wo die Menschen mit Menschen zusammenleben, die ähnliche Situationen haben, auch ähnliche Probleme. Das kann ihnen wie ein Gefühl von Rückhalt geben und auch so ein Gefühl von, da gehöre ich hin, oder was, glaube ich, auch nicht unwichtig ist heutzutage oder nie unwichtig war.
Vergangenes Jahr hat Architese mit dem Themenheft Queer versucht, einen Bogen zu spannen zwischen Queerness und Architektur bzw. Wohnen. Ich bin auf das Heft aufmerksam geworden, weil davor unglaublich wenig zu diesem Themenfeld gesprochen oder geschrieben worden ist. Und beispielsweise ganz konkret die Frage im Raum steht, warum ist es für einige Queers wichtig, einen eigenen Raum zu haben, der sich zumindest wohnlich von anderen Geschlechtern und Zugehörigkeiten abgrenzt?
Es ist so, dass viele Frauen sich das einfach wünschen, mit Frauen zusammen zu leben. Ich sag mal, auch um so einen gewissen diskriminierungsfreien Raum zu haben. Also als Frau unterliegst du eben nochmal anderen Diskriminierungen auch wieder und Erfahrungen als schwulen Männern jetzt auch oder Transmenschen. Und sich da auch nicht an diesem Punkt nicht erklären zu müssen, ist für viele ein wichtiger Aspekt. Dann aber auch, dass man im Kopf haben muss, auch lesbische Frauen sind genauso wie alle Frauen viele von Gewalt betroffen, auch von sexueller Gewalt betroffen. Das heißt, es ist auch ein gewisser Schutzraum, aber das steht nicht nur im Vordergrund. Also da möchte ich mich auch nicht missverständlich ausdrücken. Also es ist schon wirklich so, dass die Frauen auch aus so einem positiven Gefühl heraus sagen, ich möchte gerne mit Frauen zusammen leben und das wünsche ich mir einfach so einen Raum.
Das sagt Jutta Brambach. Queere Menschen, das ist natürlich keine fest definierte Gruppe, sondern vielfältig. Sowohl bei der Geschlechterzugehörigkeit als auch bei Vorlieben für Architektur. Jörg Himmelreich aus der Schweiz vermutet, dass der Wunsch nach einem Safe Space, dem sicheren und eigenen Raum, nicht immer nur mit dem Queersein zusammenhängt.
Das betrifft, glaube ich, häufig Menschen, die wie so doppelt marginalisiert sind, die vielleicht nicht nur queer sind, sondern die vielleicht körperlich beeinträchtigt sind, die einen Migrationshintergrund haben, Leute, die einfach aus irgendwelchen Gründen nicht viel Geld haben, die ein geringes Einkommen haben. Das sind, glaube ich, dann Leute, die sich schnell, die das Gefühl haben, in einer Mehrheitsgesellschaft wie unter einer permanenten Kritik oder unter einer Angst vor einer Ablehnung oder einer real existierenden Angst vor Ablehnung, weil man sie erfahren hat, leiden und die dann sich wünschen, dass sie eigentlich zumindest in dem Wohnumfeld, gehen wir jetzt mal von einem Mehrfamilienhaus aus, zum Beispiel dort in einer Gruppe sind, vor der sie sich nicht rechtfertigen müssen, vor der sie keine Angst haben müssen, in einem Bewerbungsverfahren Dinge verheimlichen zu müssen, weil sie sonst das Gefühl haben, sie sind wie benachteiligt.
In Zürich steht seit kurzem das Zollhaus. Ein modernes und schickes Hausprojekt der Genossenschaft Kalkbreite, ganz nahe dem Hauptbahnhof. Jörg Himmelreich nennt es als interessantes Beispiel, bei dem erfolgreich in der Bewerbungsphase auf LGBTIQ+-Menschen Rücksicht genommen wurde. Wohnraum wurde für sie reserviert und Fläche für Beratungseinrichtungen geschaffen. Das Zollhaus kreiert somit eine Verbindung zwischen queerem und nicht queerem Raum und unterscheidet sich in dieser konstruierten Gemeinschaft noch einmal vom Root-Hausprojekt in Berlin.
Also ich glaube, dass sich dieses klassische Familienmodell Vater, Mutter, Kind schon seit langem total im Wandel befindet. Also es gibt viele Patchwork-Familien, es gibt viele alleinerziehende Menschen auch mit Kindern. Und die halt alleine in so einem Wohnraum sich selbst zu überlassen, ist halt einfach sehr arbeitsintensiv und auch bedeutet auch eine soziale Abgrenzung.
Hier hört ihr Karin. Wir springen an dieser Stelle noch einmal von Zürich und Berlin nach Jena in Thüringen. Und auch inhaltlich, denn Karin lebt mit Freund und Kind in einer Wohnung, entspricht also in allen Bereichen heteronormativen Standards. Auf das Leben in klassisch heteronormativer Wohnform hat aber auch sie keine Lust mehr.
Ich wünsche mir halt, dass ich andere Menschen unterstützen kann, ältere und jüngere, mit verschiedenen Bedürfnissen und eben auch diese Unterstützung von anderen Leuten erfahren kann in meinem unmittelbaren Wohnungsumfeld.
Mit ihrem Partner und einer Handvoll anderer Menschen und deren Kindern gründet Karin gerade den SUMS e.V. SUMS steht für Solidarisch unterm Mietspiegel. Der Verein will in Jena ein Hausprojekt starten, zusammen mit dem Mietshäuser-Syndikat. Dieses hat in Deutschland bisher schon 160 Hausprojekten auf die Beine geholfen und mit den jeweiligen Vereinen über Direktkredite das nötige Kapital für den Hauskauf gesammelt. Wohnen nach dem Mietshäuser-Syndikat bedeutet vergemeinschaftetes Eigenheim und bezahlbaren Wohnraum für jeden und jede.
Also ich finde es total bereichernd, mit Leuten im engen Austausch zu stehen, Ressourcen zu teilen, Hausarbeit gemeinsam zu verrichten, sich da ein bisschen zu unterstützen. Und auch so für meine emotionale Seite ist es total wichtig, irgendwie noch mehr Ansprechpersonen als meinen Partner zu haben oder mein Kind. Und ja, eben auch für mein Kind fände ich es total wichtig, dass es noch mehr Bezugsmenschen gibt als die leiblichen Eltern.
Für Karin ist es skandalös, dass sich in Deutschland normal verdienende, nicht erbende Menschen eigentlich kein Eigenheim mehr leisten können. Auch in Jena würden Gebäude aus ehemals kommunaler Hand in der Regel von privaten Investoren gekauft.
Da ist auf jeden Fall der wirtschaftliche Nutzen für die Stadt wesentlich wichtiger als der soziale Nutzen. Der politische Wille ist nicht so wirklich da. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Notwendigkeit nicht gesehen wird. Also die Politik geht weiterhin davon aus, dass Einfamilienwohnraum gesucht wird und plant auch dementsprechend. Es werden gerade ganz viele Flächen um Jena auch mit Einfamilienhäusern vollgepflastert. Meiner Meinung nach ökologisch absoluter Wahnsinn. Und ich finde auch sozial und ökonomisch dreht sich das nicht.
Karin und ihre Leute vom SUMS e.V. tun sich schwer, ein geeignetes Haus in Jena zu finden. Für sie ist es dennoch der ideale Plan, um ein vielfältiges Miteinander zu ermöglichen.
Ja, eine Freundin von uns, jetzt momentan nicht wohnhaft in Jena, überlegt auch, dann, wenn das Projekt steht, mit dazuzuziehen. Und sie selbst hat keinen Kinderwunsch, aber möchte gerne mit Kindern zusammenleben. Und ich finde es eben auch ganz wichtig, dass Kinder halt auch nicht heteronormative Lebensrealitäten erfahren und erleben und schon früh in Kontakt kommen mit Menschen, die eben nicht in dieses Mann-Frau-Schema passen. Und ich denke, das ist eine Bereicherung für alle Seiten, dass da einfach ein Austausch stattfindet.
Halten wir also fest. Alternativen zur heteronormativen Wohnform sind all solche Orte, die sich vom klassischen Einfamilienhaus oder der Standardwohnung unterscheiden. Diese Alternativen sind aber keineswegs Räume, nach denen sich nur queere Menschen sehnen. Und drehen wir den Spieß auch einmal um. Welchen Einfluss haben Lesben, Trans oder Schwule eigentlich auf die Architektur, also das Planen des Wohnraums?
Die queere Menschen sind, weil sie sich selber und ihre Rolle in der Normgesellschaft an irgendeinem Punkt hinterfragen müssen, sind sie offener oder vielleicht auch kreativer, gewisse Setzungen in Frage zu stellen, gewisse Standards mal zu hinterleuchten. Und das ist natürlich in der Zeit, in der wir heute sind, von Klimaerwärmung und Verringerung von Biodiversität, müssen wir ja out of the box denken. Wir müssen raus aus gewissen Schemas, wie die westliche Welt seit, sagen wir, 50 Jahren funktioniert. Und die Frage ist dann, wer liefert uns diese Denkanstöße, über den Tellerrand zu denken und das, was wir eben als Standard finden und so wie es sein muss, das in Frage zu stellen. Und das ist natürlich auch vielleicht so ein bisschen idealistisch, vielleicht auch zum gewissen Teil Wunschdenken, dass ich als queerer Mensch eher in der Lage bin, diese Dinge zu hinterfragen und mal durchzuschütteln und vielleicht nach Alternativen zu suchen, als ein, wenn man in Anführungszeichen, normaler Mensch, der vielleicht diese Krise nicht erlebt hat am Anfang in seiner Pubertät als Jugendlicher.
Queering wird nach diesen Überlegungen von Jörg Himmelreich also zum Konzept in der Architektur. Während bestimmt 20% der ArchitektInnen queer seien, schätzt Himmelreich, sei es zum Beispiel total schwierig, diese in der Öffentlichkeit zu finden. Für das Heft der Archithese hätten sie damals auch queere BüroleiterInnen gesucht, die sich zu ihrer Identität und ihrer Arbeit äußern würden.
Die queeren Menschen, ich weiß gar nicht, wo die sind. Also ich weiß, die sind in der Architektur, weil meine Freunde, von denen weiß ich es ja, und das sind viele Architekten, aber die artikulieren sich überhaupt gar nicht. Das heißt, ich kann ihnen gar nicht mal genau sagen, warum sie dort nicht zahlreich sind, weil ich kenne überhaupt die Zahlen nicht. Die meisten sind einfach unsichtbar.
Jörg Himmelreich erklärt, dass das System des freien Marktes die Entstehung von alternativen Wohnformen oft verhindert. Bauherren bauen, was gut und ohne Erklärung weggeht. Und Leute, die tatsächlich bauen können und alternative Wohnformen bauen könnten, tun es nicht, weil sie es nicht kennen. Oder ebenfalls Angst haben, es irgendwann einmal nicht mehr so gut verkaufen zu können. Außerdem
wird so in die Bauherren rein interpretiert, die seien ja konservativ, heteronormativ, patriarchalisch und denen gegenüber sich dann zu äußern, das könnte als Zeichen von Schwäche gedeutet werden. Und das ist ja wieder bei dem, Architektur kostet halt viel, dass viele dann so wie behaupten, ja, ich kann ja kein Zeichen der Schwäche zeigen, weil ich muss ja wie ein Bauherrn überzeugen, dass der mir eine Million oder auch viele Millionen Franken oder Euro übergibt. Und wenn ich dann irgendwie so einen Moment zeige, wo er das Gefühl hat, ich sei irgendwie schwach oder angreifbar, dann könnte das ja meine Chance auf den Auftrag verringern. Das höre ich und das ist natürlich dann schon sehr traurig. Das heißt, die Architekten sehen dann immer noch ihre eigene, und Architektinnen sehen dann mitunter die Queeren, ihre eigene Sexualität als etwas an, weswegen sie Aufträge verlieren könnten oder weniger Aufträge bekommen. Ob das dann so ist, weiß ich nicht. Ich glaube, die Gesellschaft ist mittlerweile da auch viel weiter, aber die Ängste sind da und es ist eben auch niemand dann da, der ihnen die nimmt, und sie testen es dann ja auch gar nicht.
Mehr austesten, Neues wagen, was das eigene Wohnen betrifft. Das wird für viele Menschen aus allen Schichten und mit unterschiedlichem Gender-Hintergrund immer wichtiger. In 3 Jahren, 2024, wird dann auch in Berlin ein weiteres Hausprojekt, ein Beispiel alternativer und queerer Wohnform, eröffnet. So richtig, mit Party für alle, sagt Jutta Brambach von Rat und Tat in Berlin.
Ich finde, es sollte eben auch für die Frauen, die das gerne möchten, so etwas da sein. Und ich denke, dass so ein Haus tatsächlich auch aus politischen Gründen, also einfach ein Politikum ist, und zu sagen, ja, wir sind auch da und wir beanspruchen auch Raum und wir wollen an Stadtentwicklung, wir wollen auch mitgestalten.
Von Zürich bis Berlin. Alternativen Wohnformen und queerer Architektur auf der Spur. Ein Beitrag von David Straub.